Spitex-Welten, der Podcast für die Spitex. Spitex-Welten ist eine wilde Zusammenarbeit von Better Nursing und der Spitex-Drehscheibe.
Und ganz wichtig, unser Angebot richtet sich genauso an ambulanten wie auch an stationären Sektor. Früher war ja das noch etwas anders gewesen. Dort ist der Fokus immer sehr stark auf dem stationären Sektor gelegen. Und mittlerweile ist der ambulante Sektor immer wichtiger und auch ein thematischer Schwerpunkt der Stiftung. Und darum freuen wir uns umso mehr, dass wir jetzt das Projekt Room of Horrors für die Spitex realisieren können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute haben wir das Thema Patientensicherheit und Room of Horrors in der Spitex. Dazu haben wir Andrea Balmer eingeladen. Sie hat zu Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Bern zum Thema Arbeitsstress und Gesundheit in der sozialen Arbeit promoviert. Seit 2022 ist sie tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stiftung Patientensicherheit und leitet unter anderem das Projekt Room of Horrors. Herzlich willkommen.
Merci vielmals für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Jetzt bist du bei der Stiftung Patientensicherheit tätig. Erzähl mal, was ist Patientensicherheit? Was machen ihr?
Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz ist eine unabhängige nationale Organisation und wir setzen uns dafür ein, dass Patienten und Patientinnen sicher behandelt werden und auch weniger Schäden bei der medizinischen Versorgung erfahren. Also, das heisst, im Fokus steht eigentlich das Vermeiden von Fehlern, wo ja selbst sehr erfahrene Fachpersonen schnell mal passieren können. Aber eben durch geeignete Massnahmen kann man die auch verhindern. Und wir streben natürlich auch an, dass die Sicherheit von Patienten und Patientinnen einen hohen Stellenwert in der täglichen Arbeit von allen Organisationen im Schweizer Gesundheitswesen und auch bei Gesundheitsfachpersonen bekommt. Und aus diesem Grund setzt sich unser Stiftungsrat auch aus Vertretern und Vertreterinnen von verschiedenen Organisationen im Gesundheitswesen zusammen. Auch die Spitex Schweiz ist eine Trägerorganisation von uns. Und wir freuen uns, mit der Marianne Pfister eine engagierte Vertreterin im Stiftungsrat zu haben. Vielleicht kann ich noch kurz etwas zu den Projekten sagen. Wir realisieren Projekte in einem sehr breiten Themenspektrum, wo vier Kernaufgaben verfolgen. Zuerst einmal das Identifizieren und auch Analysieren von Sicherheitsrisiken für Patienten und Patientinnen. Da ist jetzt zum Beispiel das Ziernet das Beispiel. Dann entwickeln wir und pilotieren auch Massnahmen, um Risiken eben zu reduzieren. Genau der Room of Horrors, das Simulationstraining, ist jetzt auch ein perfektes Beispiel für das. Und dann tun wir natürlich auch Expertise und Wissen verbreiten und vernetzen uns stark mit nationalen und auch internationalen Partnern und Partnerinnen. Und ganz wichtig, unser Angebot richtet sich genauso an ambulanten wie auch an stationären Sektor. Früher war ja das noch etwas anders gewesen. Dort ist der Fokus immer sehr stark auf dem stationären Sektor gelegen. Und mittlerweile ist der ambulante Sektor immer wichtiger und auch ein thematischer Schwerpunkt der Stiftung. Und darum freuen wir uns umso mehr, dass wir jetzt das Projekt Room of Horrors für die Spitex realisieren können.
Ja, das finde ich mega, mega toll. Wenn ich das gehört habe, habe ich gefunden, unbedingt müssen wir da dazu eine Podcast-Episode aufnehmen. Jetzt, wenn man so The Room of Horrors, ich meine, der Begriff ist ja schon ein Thema für sich, aber so ein bisschen, als ich nachgeschlagen habe, hat es so ein bisschen geheissen von der Definition oder einfach von der Beschreibung her, es sei ein Trainingsraum, um die Aufmerksamkeit für Patientinnen Sicherheitsrisiken zu schulen. Erzähl mir doch ein bisschen mehr über Room of Horrors.
Wie du sagst, der Room of Horrors, der Begriff, da lässt man schon genauer ran. Der ursprüngliche Begriff kommt vom englischen Sprachraum, hat sich auch in den englischen Ländern etabliert. Damals zur Sensibilisierung für Pflege- und Medizinstudierende. Aber auch gesehen, so ein bisschen für den ersten Arbeitstag von Assistenzärzten hat man das Training gebraucht. Und es ist ein Simulationstraining für die Sensibilisierung für Gefahren und Risiken für Patientensicherheit. Also wenn wir ein bisschen genau reingehen, es fördert natürlich auch Beobachtungsfähigkeit und Situationsbewusstsein von Gesundheitsfachpersonen. Also, dass sie im Alltag eben ein bisschen genauer anschauen, wo verstecken sich Gefahren und Risiken für Patienten. Und das Training wird natürlich auch ein bisschen Zusammenarbeit zwischen diesen Fachpersonen fördern. Also, dass man gemeinsam probiert, Lösungen zu finden, die Fehler auch gemeinsam probiert aufzudecken. Dass man vielleicht auch ein bisschen voneinander lernt. Also, wenn jemand von einem anderen Sektor sagt, hey, das ist doch ein Risiko, dass vielleicht jemand anders sagt, hey, ja, stimmt, das habe ich noch gar nie so gesehen. Das war mir noch gar nie bewusst gewesen, dass das ein Risiko ist für Patienten. Und dass man natürlich auch ein Verständnis bekommt für die Tätigkeit und die Rollen von anderen Fachgruppen. Also das sehen wir auch sehr stark, wenn zum Beispiel ein Hausarzt mit seinen MPA, also ein Room of Horrors, macht, dass dann der Hausarzt plötzlich sieht, all die Prozesse, die der MPA vielleicht im Hintergrund durchführt und der Arzt den ersten Room of Horrors merkt, hey, da können sich ganz viele Fehler in diesem Prozess einschleichen. Vor allem, wenn ich dann vielleicht noch etwas kommuniziere, was nicht so klar ist. Und ich glaube, das ist genau das Wichtige an diesem Simulationstraining.
Also wirklich so, ja, sensibilisieren darauf, was gibt es für mögliche Risiken. Ja. Und seit wann gibt es das? Oder seit wann gibt es das auch in der Schweiz? Und ist es jetzt da auch so zuerst vom stationären Bereich jetzt mal erst entstanden, dass man jetzt eigentlich über Room of Horrors in der Spitex auch redet?
Ja, tatsächlich ist es so gekommen. Eben, der Room of Horrors, wie ich gesagt habe, kommt eher von englischsprachigen Ländern, hat sich sehr stark am Anfang in Amerika etabliert und ist dann in die Schweiz auch gekommen, das Konzept. Und 2019 hat dann die Stiftung Patientensicherheit Schweiz das erste Room of Horrors Umsetzungsmanual entworfen für den Spitalsektor. Also man hat eigentlich das Room of Horrors Konzept genommen und hat es auf den Schweizer Kontext angepasst. Wir haben uns aber entschieden, um den Namen beibehalten, also den Englischbegriff. Einfach weil das Training international unter dem Namen halt bekannt ist. Darum ist uns das wichtig gewesen, um das so weiterzuführen. Und ja, das Manual ist sehr beliebt gewesen, immer noch beliebt. Und weil die Leute wirklich gefunden haben, hey, es ist ein mega lässiges Konzept, wir würden es auch noch gerne in anderen Sektoren anwenden, haben wir dann das Angebot sehr schnell ausgeweitet. Und jetzt kann man Manual auf unserer Webseite herunterladen für die Bereiche Alters- und Pflegeheim, Haus- und Kinderarztpraxen und auch die Offizinapotheke. Also die Umsetzungsmanual sind kostenlos auf unserer Webseite erhältlich. Und nächstes Jahr, 2025, gibt es dann auch noch ein Manual für den Versorgungsbereich Psychiatrie und eben dann auch die Spitex.
Erzähl mal, wenn jetzt jemand, der sich nicht vorstellen kann, wie läuft so ein Training ab? Was passiert da? Wie sieht das aus?
Ja, genau. Also, man wird natürlich als Room of Horrors Teilnehmende wird man eingeladen zu diesem Training. Und dann kommt man an und wird zuerst mal begrüßt. Und dann kommt man Instruktionen über. Also, man erklärt dem Teilnehmenden, was ihn jetzt dann erwartet. Man sagt zum Beispiel, in welchem Versorgungssektor das Training jetzt dann gerade stattfindet und in welchem Raum das Szenario inszeniert wird. Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen, wir sagen dann, sie befindet sich aktuell in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und betreten jetzt dann gerade das Patientenzimmer. Oder sie befindet sich jetzt gerade in einem Altersheim und kommen jetzt dann gerade in den Esssaal und dort nehmen die Bewohnerinnen gerade ihren Zmorgen hinein. Und dann erklärt man natürlich auch, dass in diesem Raum ganz viele verschiedene Fehler und Gefahren für Patientensicherheit versteckt sind. Die Fehler und Gefahren sind manchmal angeknüpft an einen fiktiven Patientenfall und manchmal sind sie aber auch unabhängig von dem Patientenfall im Raum versteckt. Und Die Teilnehmenden werden dann gebeten, um in den Raum hineingehen und nach diesen Fehlern zu suchen. Und eben nach den Instruktionen schickt man es dann in den Raum und gibt ihnen auch ein gewisses Zeitfenster, wo sie zur Verfügung haben, um die Fehler zu finden. Das kann man ein bisschen selber gestalten. Man kann natürlich 10 oder 15 Minuten geben und dann ist es ein bisschen ein sportliches Training und die Leute sind dann vielleicht auch ein bisschen unter Druck. Oder man kann 30 Minuten geben. Und dann hat man natürlich sehr viel Zeit, um wirklich alles genau anzuschauen und unter die Lupe nehmen. Das hat beides Vor- und Nachteile. Da gibt es also kein Richtiges oder Falsch. Und man kann natürlich auch ein bisschen schauen, welcher Kombination oder Art man die Leute in den Raum schickt. Die Leute können den Raum allein betreten und auf Fehlersuche gehen. Aber das Coole ist natürlich, wenn man es als Team machen kann. Interprofessionelle oder auch monoprofessionelle Gruppen können das machen. Und dann kann man wirklich zusammen das untersuchen. Es ist dann so ein bisschen wie ein Escape Room. Hat dann natürlich auch etwas Spielerisches. Genau, und dann suchen sie die Fehler. Und wenn dann Zeit rum ist, dann machen wir ein Debriefing. Das ist sehr wichtig. Man tut dann wirklich mit diesen Leuten anschauen, welche Fehler haben sie gefunden. Und man fragt dann auch vielleicht ein bisschen kritisch, ja, also wieso ist jetzt das ein Fehler für Patientensicherheit? Man tut dann auch fragen, wie ist es euch ergangen im Raum? Und ganz wichtig, man fragt natürlich auch nach, oder man tut ihnen dann auch sagen, welche Fehler dass sie nicht gefunden haben. Und tut dann so ein bisschen mit ihnen reflektieren, ja, wieso habt ihr das Gefühl, wieso habt ihr die Fehler nicht gefunden? Erstaunt euch das? Und wie könntet ihr das in der Praxis vielleicht angehen, dass die Fehler dann eben doch entdeckt werden? Und nach dem Debriefing ist dann das Training auch schon abgeschlossen.
Aber das heisst, es ist wie der Instruktor oder die Instruktorin ist mit dabei und höckelt in dem Sinn ab, stelle ich mir vor, welche Fehler haben sie jetzt gefunden und welche nicht. Wie viele sind es auch durchschnittlich? Gibt es eine Anzahl? Oder sagt man dann auch, es hat etwa 20 Fehler da drin, die ich empfinden kann? Oder wie ist das?
Ja. Nein, wir sagen nicht, wie viele Fehler das im Raum drin sind. Das machen wir nicht, weil lustigerweise, wenn man Leute in Urban Force reinschickt, kommen sie meistens zurück und haben ganz viele Sachen gefunden, die wir eigentlich gar nicht inszeniert haben.
Hast du noch mehr Ideen?
Genau, und das ist aber auch nicht schlecht, sondern wir feiern das dann auch ein bisschen, weil es zeigt ja, dass die Leute wirklich aufmerksam sind und sich auch bemüht haben, um wirklich jedes kleine Detail zu erfassen. Und manchmal sind sie auch wirklich Sachen, wo man sagen kann, das stimmt, das kann auch ein Risiko sein. Also das ist gar nicht so falsch. Von unserem Konzept her kann man so sagen, dass wir meistens zwischen 10 und 20 Fehler inszeniert haben. Der Moderator, die Person, die dann das moderiert, das Debriefing, ist normalerweise eher im Hintergrund und jetzt nicht dabei unbedingt während der Fehlersuche. Der Grund für das ist, man will ja den Leuten auch keinen Stress machen, also es ist ja keine Prüfung, wie viele Fehler findet er. Und das wollen wir wegnehmen, den Druck. Und darum tut der Moderator dann eher im Debriefing, hat er seine Liste mit den Fehlern und sagt dann, also was habt ihr gefunden? Und dann tut er es dann erst so ein bisschen abhökeln. Und die, die dann halt nicht abgehökelt sind, die zeigt man dann ja, also eben, habt ihr jetzt das auch gesehen? Manchmal gibt es auch, dass gewisse Leute sagen, ja, ich habe es gesehen, aber irgendwie bin ich nicht sicher gewesen. Oder eben, man tut es dann so ein bisschen aufnehmen und reflektieren mit ihnen und bespricht es dann.
Ja, macht ja Sinn, dann ist wie so der Gamification-Teil auch so ein bisschen unberührt, eben, dass man nicht dann wirklich das Gefühl hat, so wie dich jetzt prüft, dann bin ich noch gut, wenn alle Fehler gefunden worden sind. Ja, jetzt hast ja du schon eingangs gesagt, Room of Horrors Spitex. Jetzt hast ja du erst gerade kürzlich einen Workshop gehabt zu dem Thema. Was sind so eure Erkenntnisse gewesen? Was sind Herausforderungen und was sind auch Chancen, das für die Spitex zu machen? Was ist auch anders vielleicht als in den anderen, die wir bis jetzt schon haben?
Ja, genau. Wir haben vor ein paar Tagen gerade einen Workshop durchgeführt, dass wir eben ein Manual Room of Horrors können entwickeln für den Spitex-Kontext. Und da haben wir 10 Fachpersonen zusammengeholt, die uns haben Auskunft geben können über den Versorgungsbereich. Das sind unter anderem Qualitätsverantwortliche gewesen und auch Pflege- und Hygieneexperten und Expertinnen. Und die haben uns ganz spannende Sachen können, mitgeben auf den Weg. Und wir haben wirklich gerade eine Grundlage können erarbeiten für das Manual. Es hat sich gezeigt, es gibt sehr viele Chancen für einen Homeoffice in diesem Versorgungsbereich. Das erste Mal haben wir mit ihnen probiert, herauszufinden, in welchen Versorgungsbereichen oder eben Nischen von der Spitex gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, um so einen Homeoffice durchzuführen. Also wo wäre es spannend? Und die Fachexpertinnen und Experten haben uns da ganz klar können sagen, sie fänden es spannend, einen Homeoffice für zum Beispiel Kinderspitex, auch für Memory Care, für die psychiatrische Spitex und aber auch so ein bisschen die somatische Spitex. Das haben sie so ein bisschen zusammengefasst von Chronic Care, Somatic Care, auch Onkospitex und Palliativ Spitex. Und sie haben wie gefunden, die vier Bereiche haben alle ihre Unterschiede und so ein bisschen spezielle Nuancen. Dass es cool wäre, wenn wir für die verschiedenen Nischen von der Spitex einen einzelnen Homeoffice entwickeln könnte. Das ist jetzt natürlich auch unser Ziel. Und dann im nächsten Schritt haben wir mit ihnen angeschaut, wie welche Räume könnte man natürlich idealerweise so einen Homeoffice inszenieren. Und das ist natürlich bei der Spitex, ja, ein sehr breiter Bereich, wo man da abdecken kann. Also, die Wohnküche mit dem Esszimmer ist genannt worden, das Schlafzimmer mit dem Badzimmer, aber dann natürlich auch externe Organisationen, vor allem für Kinderspitex, wo viele Schulen und auch Kitas arbeiten. Und das Zentrum von der Spitex ist natürlich auch zur Sprache gekommen, mit Ambulatorium. Genau, und dann haben wir die Grundlage mal gehabt, also wo, dass das alles stattfinden kann. Und in meinem nächsten Schritt haben wir geschaut, ja, was gibt's denn so für Fehlerquellen, wo man sollte aufgreifen. Und dort ist dann auch ganz klar, sind viele Ideen gekommen. Zum Beispiel bei externen Organisationen hat man ganz klar festgestellt, dort ist oft viel Ablenkung, wo ein bisschen eine Gefahr ist für Patientensicherheit. Zum Beispiel in einer Kita, der Lärmpegel oder andere Kinder, die halt wundrig sind und können schauen. Und dadurch passieren halt mal schnelle Medikationsfehler. Zum Beispiel wird das falsche Insulin berechnet. Und im Spitex-Zentrum sind es Fehler wie Datenschutz, dass Kundeninformationen rumliegen oder Fehler innerhalb der Tourenpläne. Und im Schlafzimmer oder Badzimmer können es Fehler sein, wie dass der Spiegelschrank noch voller Medis ist, wo überhaupt nicht mehr up-to-date ist mit der Verordnung oder schon abgelaufen sind. Das sind so ein bisschen die Fehler, die wir dann entdeckt haben. Und während dem ganzen Prozess ist natürlich ganz klar gewesen, dass das Spitex ganz ein besonderer Bereich ist, der auch seine Chancen und Herausforderungen mit sich trägt. Also zum einen, man ist in privaten Räumen. Man hat nicht ein Standardzimmer wie im Spital oder im Altersheim, wo es immer etwa gleich aussieht und alle Materialien sind immer etwa gleich, sondern jede Wohnung von einem Kunden oder jedes Haus von einem Kunden ist anders und hat seine eigenen Gefahren und Risiken. Nur schon das muss man beachten. Dann ist ganz klar gesagt worden von den Expertinnen, dass sich Gefahren und Risiken nicht auf einen Raum eingrenzen lassen, sondern meistens verteilt sich ein bisschen auf mehrere Bereiche in dieser Wohnung. Also man sollte nicht zum Beispiel nur ein Esszimmer nehmen, sondern die Küche gehört eben auch ein bisschen dazu. Oder nicht nur das Schlafzimmer, sondern das Badzimmer ist auch dabei. Das ist eine weitere Herausforderung, die wir in Angriff nehmen müssen bei der Entwicklung von diesem Manual. Und dann gibt es natürlich auch das grosse Thema, dass ein paar Spitex-Mitarbeitende dezentral arbeiten. Andere arbeiten ganz klar mit dem Spitex-Zentrum zusammen. Auch das birgt ganz viele verschiedene Fehler und Gefahrenquellen. Dann auch die Rolle der Hauswirtschaft. Man hat Mitarbeitende, die vielleicht keine pflegerischen Aufgaben übernehmen, aber halt hauswirtschaftliche. Und auch die sind ja patientensicherheitsrelevante Aspekte gebunden und werden mit denen konfrontiert. Und auch für diese Berufsgruppe müssen wir natürlich Fehler und Gefahren einbauen in der Rumor Force. Also du siehst, es hat ganz viele neue Aspekte, die uns da genannt worden sind, die wir jetzt alle genau nur noch die Lupe nehmen, weil wir die berücksichtigen können.
Ja, und auch welche Räumlichkeiten nimmt man dann? Also man kann ja schlecht am Kunden sagen, darf ich Ihre Wohnung besetzen für die nächsten 2 Wochen, weil ich gerne alle Mitarbeitenden möchte schulen. Man muss noch gut schauen, wo kann man das aufbauen und inszenieren, dass man es kann schulen kann. Und wie kann man auch die internen vielleicht auch eben Abläufe oder was im Stützpunkt auch alles könnte schief gehen, abzeichnen. Aber es klingt spannend, aber es klingt eben in dem Sinne, es braucht viele verschiedene Leitfäden oder ja, Rahmenbedingungen, wie man das könnte aufbauen könnte, je nach Räumlichkeiten oder auch Fachgebiet, wo man möchte in dem Sinne ein bisschen sensibilisieren. Und was sind die nächsten Schritte? Wie gehen wir jetzt weiter vor?
Ja, der nächste Schritt, also wir haben jetzt natürlich all die Informationen bekommen von diesen Fachexpertinnen und Experten. Und jetzt ist wie die Stiftung dran. Jetzt nehmen wir all die Informationen und fangen an, das Manual zu entwickeln. Das heisst, wir dann zuerst einmal auch fiktive Patientenfälle entwerfen. Also, was für Personen könnten das sein, die in diesem Szenario spielen? Da probieren wir natürlich ein bisschen Diversität reinzubringen. Auch bezüglich Altersklasse, bezüglich Diagnosen. Dass das ein bisschen, ja, ein diverses Manual wird. Dann tun wir natürlich auch Fehlerlisten erstellen. Also je nachdem, welchen Raum, dass man dann inszeniert, welche Fehler passen zu welchem Raum. Und dann tun wir natürlich auch die Instruktionen aufarbeiten. Wir müssen die Teilnehmenden oder Spitex-Mitarbeitenden instruiert werden, wenn sie in den Raum hineingehen. Und was für Materialien brauchen sie auch? Der Sinn von dem Manual ist natürlich, dass es so einfach wie möglich ist, für den Organisator von dem Room of Horrors das umzusetzen. Und da probieren wir natürlich, so viel Materialien wie möglich schon zur Verfügung zu stellen, dass man die nur noch ausdrucken und anlegen kann. Und das müssen wir jetzt natürlich alles konzipieren. Wir tun jetzt neu auch mit Tonaufnahmen arbeiten. Wir haben gemerkt, der Kommunikationsaspekt ist natürlich auch eine mega grosse Fehlerquelle. Und jetzt haben wir mit dem angefangen, dass man eventuell im Room of Horrors auch eine Tonaufnahme anstellt und dann kann der Teilnehmer die abspielen und dann hört man vielleicht die Interaktion zwischen dem Kunden und einer Spitex-Mitarbeitenden. Und dann ist jetzt das Beispiel, merkt man vielleicht, dass die Spitex-Mitarbeitende das Medikament und die Wirkung von dem Medikament mega kompliziert erklärt und eigentlich der Kunde überhaupt nicht rauskommt, aber weil sie im Arbeitsstress ist, tut sie halt gleich einfach weitermachen. Und dann muss man dann das wie halt erkennen, hey, das ist ein Risiko für die Patientensicherheit, dass der Kunde nicht richtig informiert wird. Genau, und wenn man dann alles zusammengestellt haben für das Manual, dann geht es zur Pilotierung. Also wir publizieren ja das Manual nicht, bevor wir es nicht getestet haben. Und das machen wir dann mit der Spitex-Organisation Zürich. Sie nehmen dann das Manual nehmen, setzen das um und führen dann Trainings durch mit ihren Mitarbeitenden. Und sie geben uns dann Rückmeldung zum Manual selber. Also sie sagen uns dann, ob es funktioniert hat, ob es verständlich gewesen ist, ob auch Patienten und Patientinnenfälle müssen angepasst werden. Vielleicht machen gewisse Fehler auch null Sinn oder sind es einfach oder zu schwierig. Und dann passen wir das wieder an. Und wenn dann das Manual wirklich angepasst ist und jetzt allen Anforderungen entspricht, dann tun wir es publizieren auf unserer Webseite. Und wir übersetzen es dann auch noch ins Französisch und Italienisch, dass es wirklich gesamtschweizerisch kann eingesetzt werden.
Also freue ich mich schon, wenn es dann so weit ist, dass man es nutzen kann. Und genau, sonst müsste man fast ein Köfferchen mit Materialien können bei euch in der Stiftung Patientensicherheit bestellen, falls nicht alles ausdruckbar ist. Was muss man haben, dass man es möglichst schnell kann bei sich selber in der Organisation aufbauen.
Ja, wir freuen uns auch. Ich denke, ein Koffer braucht es nicht gerade. Normalerweise ist es sehr überschaubar, wenn die Materialien das alle gebraucht werden.
Ist auch gut, ist auch gut.
Genau.
Habt ihr irgendeinen Zusammenhang so ein bisschen herausgefunden jetzt von den Erfahrungen schon, ob auch so einen Room of Horrors nachher, also die Sensibilisierung, die daraus hoffentlich passiert, dass es nachher auch mehr oder andere Zirsmeldungen gibt in den Organisationen?
Bis jetzt haben wir noch keine Studie durchgeführt, die so ein bisschen den Zusammenhang anschaut, zwischen Room of Horrors Durchführungen und Zirsmeldungen. Es wäre natürlich wünschenswert, dass das passieren würde, dass auch der Room of Horrors einen Beitrag leistet zur Erhöhung der Patientensicherheit. Und das macht er ja auch auf ganz viele verschiedene Arten. Also durch die Sensibilisierung hoffen wir ja auch, dass die Room of Horrors Teilnehmenden dann nach dem Training mit offenen Augen durch den Berufsalltag gehen und aktiv Ausschau halten nach Risiken und dann eben auch proaktiv mit Kollegen und Kolleginnen darüber redet und eben Zirsmeldungen meldet. Auch die Speak-up-Kultur sollte ja gefördert werden durch den Room of Horrors, dass man sich eben genau getraut, zu sagen, wenn einem etwas auffällt, auch über Hierarchiestufen raus. Und dass man dann eben auch einfach Zirsmeldungen wirklich macht und auch wirklich die positive Fehlerkultur fördert. Dass man wie sagt, hey, jedem kann ein Fehler passieren und es ist einfach wichtig, dass über die Fehler dann nachher nicht geredet wird. Und keine Person verurteilt wird, sondern dass man aus dem Fehler lernt und das im Vordergrund stellt.
Ja, ich glaube, das ist noch wichtig. Also einerseits würde es sich lohnen, wenn man das interne Ziers möchte beleben oder neu auch erstellen. Es haben ja noch lange nicht alle eins. Dass man auch den Room of Horrors mit einbezieht, vielleicht in der Implementation von einem Ziers oder zumindest auch nachfolgend so ein bisschen das Zusammenspiel. Ja, auch die interne Fehlerkultur natürlich auch dahingehend so sich verändern, dass man eben, dass man wirklich schaut, wo im Prozess ist etwas schiefgegangen oder am System und nicht es an der Person aufhängt.
Ja, ich denke, die Wirksamkeit von Room of Horrors zu testen, das muss noch aufgearbeitet werden. Wir merken, dass wir unter Teilnehmenden sehr positive Rückmeldungen bekommen. Also alle melden uns zurück, es ist sehr ein relevantes und lehrreiches Training. Und viele Organisationen möchten es auch wirklich dann jährlich oder sogar noch mehr durchführen. Aber eine systematische Analyse von der Wirksamkeit, das müssen wir dann schon noch in Angriff nehmen. Und ich denke, eine Verbindung mit dem Ziers wäre da sicher eine Möglichkeit, die man müsste anschauen.
Jetzt ist ja, also wenn man so ein bisschen über Ziers, und du hast auch in der Einleitung schon gesagt, Ziernet, wenn wir das nochmal so ein bisschen genauer anschauen, also Spitex-Organisationen müssen ja jetzt da in dem Sinn oder sollten jetzt die Ziernet-Anbindung haben, wie es mit der Betriebsbewilligung zusammenhängt. Was bringt das der Spitex? Kannst du ein bisschen so ein bisschen die Anbindung zum Ziernet und was sie für Vorteile haben, nochmal so ein bisschen beleuchten?
Also aktuell sind 26 Spitex-Verbände am Ziernet angeschlossen und seit 2018 hat die Stiftung auch eine Kooperation mit dem Ziers-Netzwerk der öffentlichen Spitex-Organisationen. Und in diesem Rahmen bietet die Stiftung natürlich auch verschiedene Angebote an. Also unter anderem ein Workshop für Ziers-Verantwortliche und auch ein ERA-Kurs. ERA steht für Error and Risk Analysis, speziell zugeschnitten für den Bereich Spitex. Und sie profitieren natürlich auch von Fachvorträgen von unserer Seite. Also zum Beispiel die nationale Spitex-Fachtagung 2023 wäre ein Beispiel. Und man steht natürlich auch immer beratend zur Verfügung bei Fragen rund ums Ziers und auch Patientensicherheit allgemein. Zusätzlich profitieren die Spitex-Organisationen auch von unserer Expertise und von den über 10'000 Meldungen in unserer Datenbank, unserer Ziernet-Datenbank. Und auch der fachliche Austausch mit anderen Versorgungsbereichen wird vom Ziernet gefördert. Also zum Beispiel haben die Spitex-Mitarbeitenden an Tagungen und Netzwerktreffen und auch an anderen Veranstaltungen die Möglichkeit, ihre Perspektive einzubringen. Vor allem merken wir, dass die Incident Talks sehr häufig genutzt wird. Man muss aber auch ganz klar sagen, die Anbindung an das Ziernet ist auch für die Stiftung ein sehr grosser Vorteil. Also wir erhalten ja wichtige Informationen aus dem ambulanten Sektor, wo wir vor wenigen Jahren noch nicht so erfahren haben. Ein Beispiel ist das Covid-19-Ziers, wo wir während der Corona-Zeit betrieben haben. Und durch die Meldungen aus dem ambulanten Bereich ist es uns möglich gewesen, schon sehr früh Erkenntnisse zu sammeln, wo der Fachwelt eigentlich noch nicht so bekannt war und noch nicht so im Fokus war, aber wir haben von dem schon gehört. Und das ist natürlich Gold wert für uns. Und wir freuen uns natürlich auch, dass eine Spitex-Vertreterin im Ziernet-Ausschuss ist, Pia Küttel, Leiterin Qualität und Bildung von der Spitex Kriens. Und so können wir auch regelmäßig diskutieren, was aus Spitex-Sicht wichtige Themen im Hinblick auf das Ziernet ist und auch die Weiterentwicklung des Ziernets so fördern. Also als Fazit kann man wirklich sagen, wir erkennen eine sehr intensive Beteiligung von den verschiedenen Spitex-Organisationen am Ziernet und sie steuern auch wirklich mega wichtige Meldungen bei, die uns mega viel sagen über den ambulanten Sektor, wo man nie würden missen.
Ja, und ich glaube, es fördert dann auch das Lernen untereinander, weil eben die Spitex kann nicht unbedingt profitieren von den Fällen, die im stationären Bereich sind, weil es wie nicht relevant ist. Dafür wäre anders wichtig und da ist es ja noch so gut, wenn man dann kann wie lernen, hey, der Spitex XY ist das und das vorkommen, müssen wir das bei uns vielleicht auch nochmal anschauen, wie machen wir das genau, dass es nicht auch bei uns können passieren kann. Hast du sonst noch so, ja, einen Einblick, so, was sind denn so häufige oder typische Spitex-Meldungen, die jetzt in diesem Ziernet sind?
Genau, also wir haben ja gerade eine grössere Analyse gemacht von den Ziers- und Ziernet-Meldungen aus dem Spitex-Bereich für das Room of Horrors-Projekt. Das machen wir eigentlich immer, bevor wir das Projekt startet, schauen wir, was sagen denn eigentlich Ziers-Meldungen? Wo liegen denn so Fehler und Risikenquellen. Und für die Analyse haben wir etwa 225 Ziers- und Ziernet-Meldungen angeschaut, die in den letzten 1 bis 3 Jahren eingereicht worden sind. Und dort gibt es ganz klare Trends, die man erkennen kann. Es zeigt sich, dass die grosse Mehrheit der Meldungen, das sind 203 Meldungen gewesen, sich dem Thema Sicherheit bei klinischen Prozessen zuordnen. Was heisst das genau? Also es handelt sich da um Meldungen zum Thema Patientensicherheit in der Primärversorgung und auch an Übergängen in der Versorgung. Zum Beispiel eben genau die Schnittstelle Hausarzt und Spitex. Also dort passieren Risiken wie zum Beispiel neue Verordnungen von Medikamenten sind vom Hausarzt mit dem Kunden besprochen worden, aber der Spitex nie kommuniziert wurde oder weitergeleitet wurde. Das ist so ein typisches Beispiel. Oder es gibt einen Übertragungsfehler von ärztlicher Verordnung im Spitex-Dokumentationssystem. Dann gibt es aber auch andere Schnittstellen, zum Beispiel das Spital und Spitex. Dort haben wir ganz viel müssen lesen, dass Austritte von Kunden gar nicht oder spät kommuniziert worden sind an Spitex. Oder Verordnungen und andere wichtige Informationen nicht vollständig übermittelt worden sind. Das sind so die Themen, die dort aufgekommen sind. Dann hat es aber auch sehr viele Meldungen gegeben zu Medikationsrisiken und Fehlern. Also besonders im Prozess von der Verschreibung, Vorbereitung und Abgabe. Es sind auch vermehrt interne Probleme gemeldet worden. Zum Beispiel Übertragungsfehler bei Verordnungen oder auch falsch gerichtete oder kontrollierte oder verabreichte Medikamente. Was sehr spannend ist in diesem Aspekt ist, dass viele Medikationsfehler passiert sind während Versorgungsübergängen. Also der Prozess, von wenn ein Kunde eben zum Beispiel vom Spital wieder heim kann oder Hausarzt, Spitex, dort passieren sehr viele Fehler bezüglich Medikamenten. Das ist uns wirklich sehr stark aufgefallen. Ein anderer Bereich, wo man gemerkt hat, da gibt es viele Zielsmeldungen, das ist in den sogenannten hochsicheren Systemen. Da geht es eher um ergonomische Faktoren, wie die Ausrüstung und Geräte und auch die Informationstechnologien von der Spitex. Das heisst, noch oft passiert es, dass interne elektronische Dokumentationssysteme abstürzen, was natürlich im Alltag nicht wirklich ideal ist. Dann gibt es auch technische Probleme bei Tourenplänen. Dann gibt es plötzlich eben Doppelspurigkeiten, dass zwei Personen bei einem Kunden stehen. Dabei ist eigentlich nur eine dort sein. Das sind so ein bisschen die Sachen, die wir oft gesehen haben bei diesen Zierfällen, jetzt auf die Spitex bezogen.
Ja, spannend. Ja, kann man sich sehr gut vorstellen, dass gerade Einsatzplanung, denke ich, ist ja schon auch immer ein Thema, oder? Wo im Spital anders ist, aber wenn plötzlich niemand oder zwei oder auftauchen kann, das, vor allem wenn niemand auftaucht, ist es ein bisschen doof.
Ja. Genau, ja.
Ja gut, vielen herzlichen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast über die Patientensicherheit, über die ganze Stiftung, über deine Projekte. Und wir freuen uns, wenn das Manual dann draussen ist und man das aktiv könnte nutzen und wünsche dir auch noch ganz viel Erfolg in deinem weiteren Projekt.
Merci vielmals.
Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen können. Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast@spitex-welten.ch. Benötigt deine Spitex Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuch doch gerne unsere Homepage www.bedenursing.ch. Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe. www.spitex-drehscheibe.ch. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!